Ja, ganz konkret ist es bei der Amadeo-Antonio-Stiftung auf verschiedenen Ebenen. Zum einen ist der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz Mitglied im Stiftungsbeirat. Man muss dazu sagen, dass er das schon vorher war, aber aus diesem Interessenkonflikt nach Annahme dieses Amtes ist nichts weiter gefolgt. Und zum anderen tritt die Präsidentin der Amadeo-Antonio-Stiftung regelmäßig auf Veranstaltungen auf. Beispielsweise jüngst auf der Tagung der ostdeutschen Verfassungsschutzämter. Es gab ein Treffen mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und das kann man, also wir haben das in dem offenen Brief auch ganz konkret benannt, das kann man Presseveröffentlichungen entnehmen, dass es eben diese Treffen gibt und eben auch diese Mitgliedschaft im Stiftungsbeirat. Wir denken, dass eine zivilgesellschaftliche Stiftung eine wichtige Rolle hat, eben auch die Arbeit von Geheimdiensten, die sich ja im NSU-Komplex gezeigt hat, die eine ganz besondere Rolle da drin gehabt haben, eine Stiftung da eine wichtige Rolle spielt und dass man da bei solchen Interessenkonflikten ganz besonders sensibel sein muss.
Also der Interessenkonflikt ist klar, aber kann der Verfassungsschutz nicht auch von der Stiftung wichtige Inputs bekommen? Also ich meine, die Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet sehr gut mit insgesamten Meinungsbildern und so weiter. Ja. Ist da nicht in Austausch vielleicht sogar hilfreich?
Also zum einen abgesehen davon, dass das rechtswidrig wäre, wenn ein Geheimdienst da Daten weitergibt, muss man natürlich auch immer sagen, sozusagen, ein Geheimdienst möchte natürlich auch immer etwas, wenn er Sachen weitergibt. Und zum anderen muss man sagen, dass es bisher durchgängig, und da hat sich auch eben Thüringen beispielsweise wenig geändert, die Verfassungsschutzämter selten besonders gut darin waren, Informationen aufzufinden und überhaupt ein Bild sozusagen von rassistischen, antisemitischen Bestrebungen im Land zu zeichnen. Also kleines Beispiel, ganz aktuell. In Thüringen hat das Landesamt für Verfassungsschutz gerade erst wieder erklärt, es gibt keine Zusammenarbeit beispielsweise der AfD, der Alternative für Deutschland, mit der Identitären Bewegung. Punkt. Zwei Tage später hat ein Antifa-Rechercheblog, Thüringen rechts außen, die sehr rege sind, in 13 Punkten diese Behauptung mit konkreten Beispielen widerlegt. Und da muss man einfach sagen, die Verfassungsschutzämter sind strukturell nicht in der Lage, weil sie einfach auch bestimmte Mittel anwenden und weil sie auch ein bestimmtes Verständnis von Extremismus haben, was sie eben blind macht für die relevanten Auseinandersetzungen über Rassismus und Antisemitismus.
Also dieser Extremismusstreit, das ist ein alter. Der geht ja schon, seit es den Extremismusbegriff gibt, gibt es den. Und der hat sich auch immer noch nicht geklärt. Man muss ja tatsächlich sagen, es kommen da ganz komische Sachen zutage von antimilitaristischen und pazifistischen Gruppierungen, die plötzlich als linksextrem eingeordnet werden, obwohl sie keine Gewalt anwenden und sich auch sonst davon fernhalten. Bis hin dazu, dass, wie Sie gesagt haben, verschiedenste rechte Gruppierungen als nicht ganz so schlimm eingeschätzt werden oder gar der NSU direkt unterstützt wurde, beziehungsweise man es annehmen kann, dass zumindest teilweise Unterstützung von V-Leuten da war.
Es sind ja verschiedene Sachen. Ja? Also die Geheimdienste arbeiten mit V-Leuten zusammen. Das heißt, diese V-Leute spülen Geld in die Nazi-Szene. Der Geheimdienst schützt seine Mitarbeiter, also auch die V-Leute. Das heißt, es gibt einen Schutz vor Strafverfolgung. Also es liegt einfach in der Logik von Geheimdiensten, dass die Mittel, die sie anwenden, brandgefährlich sind. Und das sehen nicht nur wir so. Ich meine, das Bundeskriminalamt hat das mal sehr ausdrücklich benannt und hat gesagt, dass die Arbeit von den Geheimdiensten wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Und also wenn man diese Formulierung im Hinterkopf hat, denke ich, ist egal, wie man zu Geheimdiensten steht, egal, ob man sich jetzt darauf einigen kann, dass man die auflösen muss oder auch nicht, muss klar sein, dass sie einer strengen Kontrolle bedürfen. Das ist eine rechtliche Geschichte. Aber auch sozusagen, dass zivilgesellschaftliche Initiativen nicht einfach mit denen zusammenarbeiten können. Weil natürlich ist auch der Thüringer Präsident, wenn er bei der Amadeo-Antonio-Stiftung im Stiftungsbeirat sitzt, in gewisser Weise immer auch Lobbyist in eigener Sache. Und es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen, die in Thüringen eigentlich sehr kritisierenswert wären, die aber sozusagen so zumindest, kann man vermuten, nicht in dem Maße angesprochen werden, wie das sonst geschehen wäre, weil es eben diesen Interessenkonflikt und diese Nähe einfach auch gibt. Es ist halt immer schwierig, jemanden zu kritisieren, mit dem man sonst eben auch eng zusammenarbeitet.
Das ist ja eigentlich sehr positiv, dass man da konstruktive Kritik mal äußern kann. Aber eigentlich muss man ja sagen, Thüringen hat ja den Verfassungsschutzpräsidenten gewechselt. Bodo Ramelow hat sich ja da eingesetzt. Der jetzige Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen war ehemals Präsident des Zentralrats der Juden. Es ist also schon eine ganz interessante Weiterentwicklung auch im Verfassungsschutz da. Das haben andere Ämter nicht so gemacht und der Bundesverfassungsschutz hat auch bei weitem nicht so gut aufgearbeitet und Leute entlassen und neue eingestellt, wie es in Thüringen der Fall ist. Trotzdem kritisieren Sie da ja auch ganz viel.
Naja, es geht nicht um die Person des Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes. Es stimmt, dass in Thüringen vieles besser gemacht worden ist als in anderen Bundesländern. Das ist meines Erachtens weniger dem VS zu verdanken, sondern engagierten Abgeordneten, auch der Regierungsfraktion, das muss man wirklich sagen, die versucht haben, den Einfluss der Ämter sehr weit zurückzudrängen. Der derzeitige Präsident ist als radikaler Reformer angetreten, aber ehrlich gesagt, das, was wir bisher sehen, ist nicht besonders überzeugend und zeugt nicht von einem Bruch. Er hat explizit in der letzten Zeit sich dafür ausgesprochen, die V-Leute mit der bekannten Problematik wieder anzuschalten. Wir erinnern uns, in Thüringen waren die eigentlich abgeschaltet worden. Er plädiert jetzt dafür, die wieder anzuschalten. Da kann ich keinen Bruch erkennen. Zweite Geschichte. Ein großes Problem ist immer gewesen, wie gesagt, dass die Verfassungsschutzbehörden Informanten schützen, wenn sie von Straftaten erfahren, aus welchen Gründen auch immer sozusagen keine Schritte einleiten. Dasselbe erleben wir gerade wieder. In Thüringen läuft gerade der sogenannte Ballstedt-Prozess. Das ist einer der größten Nazi-Prozesse, die es in Thüringen gibt. Da sitzen 5 Nazis auf der Anklagebank, die einen ultrabrutalen Überfall auf eine feiernde Gemeinschaft gemacht haben. Mit mehreren Schwerverletzten. Der Thüringer Verfassungsschutz hat die Vorbereitung dieses Überfalls abgehört. Die Nebenklage hat jetzt gesagt, sie würde gerne diese Abhörprotokolle ins Verfahren einziehen. Und der Verfassungsschutz macht dasselbe, was alle anderen Verfassungsschutzämter in dieser Situation auch machen. Erst mauern, nachdem dann eine weitere Klage gegen den Verfassungsschutz eingereicht worden ist, wurde erstmal ein anderes Dokument rausgegeben. Und jetzt gibt es mittlerweile starke schwärzte Akten, die eingeführt werden, wo die Nebenklage zumindest sagt, dass sie damit mit diesem Schwärzungsgrad nichts anfangen kann. Also man sieht, der derzeitige Präsident ist mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet und sicher auch in der Hoffnung sozusagen, dass er da frischen Wind in diese Institution reinbringt. Aber alles, was wir derzeit sehen, spricht eigentlich eher dafür, dass Herr Kramer, so heißt er ja, das Amt wieder auf die Fährte führt, wo es eigentlich mal herkam.
Wie hat denn die Amadeo-Antonio-Stiftung darauf reagiert, auf Ihren offenen Brief? Haben Sie da jetzt schon Reaktionen bekommen und stehen Sie da im direkten Kontakt?
Also bisher, es gab ja Berichterstattung auch über diesen offenen Brief, wo dann auch Mitarbeiter der Stiftung zu Wort gekommen sind und eben doch der Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Und es gab so Reaktionen in den sozialen Medien, die in der Regel relativ knapp gehalten waren. Und die zeigen eigentlich, dass unsere These richtig ist. Die Reaktion ist eigentlich bisher ausschließlich geprägt von einer sehr massiven Abwehr. Also es wird zum einen uns abgesprochen, dass es uns um einen ernsten Dialog überhaupt geht. Es gab Bemerkungen dahingehend, die unsere Kritik mit der Hetze von Nazis gegen die Stiftungen eingesetzt haben. Und es gab eigentlich nur 2 inhaltliche Argumente, die vorgebracht worden sind. Das eine, im Artikel zu entnehmen, dass der thüringische VS-Präsident, wie gesagt, schon vorher Mitglied im Stiftungsrat gewesen ist. Da finden wir nach wie vor sozusagen professioneller Umgang mit Interessenkonflikten ist, eines der beiden Ämter ruhen zu lassen. Das andere Argument, was gebracht worden ist, es gibt eigentlich gar keine Kooperation und das ist natürlich absurd. Also wie man den Brief entnehmen kann, haben wir verschiedene Dinge aufgezählt, die teilweise auf den Webseiten des Landesamtes für Verfassungsschutz oder aber eben auf Seiten seriöser Nachrichtenportale veröffentlicht worden sind. Das heißt, das ist eine Reaktion, die so nicht überzeugen vermag. Wir hoffen natürlich, dass es nochmal die Möglichkeit gibt, das auch in einem anderen Rahmen auszudiskutieren. Wir sind dazu bereit. Jetzt muss man sehen, ob sich vielleicht nach dem heißen Sommer vielleicht die Aufregung ein bisschen legt und die Gespräche dann wieder in etwas ruhiges Fahrwasser vielleicht auch geraten.